Hallo und willkommen bei Her Story. Mein Name ist Jasmin und ich gehe mit euch regelmäßig auf die Suche nach Frauen und Queers der Geschichte, die viel bekannter sein sollten. Heute beschäftigen wir uns mit einer Frau, die ein Beispiel dafür ist, wie man sich immer wieder neu erfindet und die selbst nach traumatischen Erlebnissen einen Weg fand, mit viel Lebensfreude weiterzumachen. Lottie Huber. Lottie Huber war Tänzerin, Schauspielerin, Chansonette, Holocaust-Überlebende, spätberufene Schauspielerin und eine Berliner Kultfigur in den 90ern. Sie war 1,50 Meter groß, mit Samtanzügen und Wallekleidern unterwegs, mit viel Glitzerschmuck und Modeschmuck, mit Federboas. Sie war eine Erscheinung. Rosa von Braunheim machte sie in den 80er Jahren mit seinen Filmen zur Ikone, aber bis dahin hatte sie schon über ein halbes Jahrhundert voller Brüche und Neuanfänge hinter sich. Und die schauen wir uns jetzt genauer an. Wenn euch meine Arbeit gefällt, könnt ihr mich mit einem Abo auf Steady oder mit einer Einzelspende via PayPal unterstützen. Die Links findet ihr in den Shownotes. Lottie Huber wird am 16. Oktober 1912 als Charlotte Goldmann in Kiel geboren. Ihre Eltern Robert und Johanna stammen aus Posen und die Familie gehört zum jüdischen Bürgertum. Der Vater betreibt im Kieler Holstenhaus ein Textilgeschäft und dieses Geschäftshaus, in dem er das Geschäft betreibt und in dem die Familie auch lebt, hat er mit Hilfe der Mitgift seiner Frau gekauft. Die Mitgift betrug 25.000 Goldmark und mal als Hinweis am Rande, wie oft die Mitgift aus der Familie der Frau dem Erfolg von Männern verholfen hat, weil es Startkapital für Unternehmen etc. wurde, dazu würde ich wirklich gern mal eine Statistik sehen. Die Mitgift von Mutter Johanna ermöglicht Lottis Vater also den Aufstieg. Es ist eine Zweckehe, die die beiden führen, in der die Mutter ihre Ambitionen auf die Kinder überträgt. Die Mutter ist mit 18 verheiratet worden. Sie hatte anscheinend sich ein anderes Leben vorgestellt und so projiziert sie nun ihre Wünsche vor allem auf Tochter Lottie. Lottie ist das mittlere Kind. Sie hat zwei Brüder, den älteren Bruder Walter und einen jüngeren Bruder namens Kurt. Die Kindheit ist weitgehend sorgenfrei für Lottie. Die Familie lebt in einer 7-Zimmer-Wohnung mit Köchin, Dienstmädchen, Kinderfrau und Lottie bekommt Ballettunterricht, wie das für Töchter aus ihrem gehobeneren Hause damals üblich ist. Sie träumt schon von irgendwas auf der Bühne, einer Karriere auf der Bühne. Aber sie schreibt in ihren Memoiren später auch, dass sie schon in der Schule erste Erfahrungen mit Antisemitismus macht und als Jüdin auch verspottet wird. Ihre Mutter fördert ihre Liebe zur Kultur und nimmt Lottie früh mit ins Theater und zu anderen kulturellen Veranstaltungen. Und als Teenager entdeckt Lottie dann den expressionistischen, den Ausdruckstanz für sich. Sie bewundert die Tänzerinnen ihrer Zeit, Isadora Duncan und Mary Wigman. Und Lottie erzählt in ihren Memoiren auch, dass sie laut ihrer Mutter schon tanzend zur Welt kam. Das hat wohl ihre Mutter immer gesagt. Denn die Mutter hat nämlich am Abend vor Lotties Geburt mit dem Onkel um den Esstisch herum Walzer getanzt. Und wenige Stunden später, siehe da, um 5 Uhr morgens kam dann Lottie zur Welt. Als Lottie etwa 14 Jahre alt ist, überreicht die Mutter ihr ein Korsett mit den Worten, sie sei jetzt eine junge Frau. Und das trage man eben nun in diesem Alter. Lottie kann damit so gar nichts anfangen. Sie schreibt in ihren Memoiren, dass sie das Korsett aus dem Fenster geworfen habe und schreibt dann auch, niemals habe ich so etwas getragen. Mit 17 verliebt sich Lottie in Hillard Lüken. Das ist der Sohn des Oberbürgermeisters von Kiel. Es ist das Jahr 1929 und der Aufstieg der Nationalsozialisten ist in Gange. Die beiden beginnen eine Beziehung, aber nach der Machtübernahme der Nazis wird bald gemunkelt, denn Lottie ist Jüdin, Hillard Lüken ist ein sogenannter Arier, bitte immer in Anführungsstrichen denken. Das verliebte Paar zieht nach Berlin und hofft dort auf Anonymität. Und viel später sagt sie, dass sie politisch auch naiv und weltfremd waren, sie und Hillard. Die Eltern waren konservativ, der Vater war kaisertreu gewesen. Die ganze Familie schien sich gar nicht richtig vorstellen zu können, dass sie in Gefahr geraten sein könnte. Dann treffen Lottie und Hillard aber eines Tages in Berlin eine alte Kieler Schulfreundin und die denunziert sie prompt. Nach Nazi-Überzeugung ist die Beziehung zwischen einem Deutschen und einer Jüdin sogenannte Rassenschande. Eines Morgens im Jahr 1937 stürmen deshalb Gestapo-Beamte in die Wohnung der beiden, als sie noch im Bett liegen, und Hillert Lüken kommt in Untersuchungshaft und nicht nur das, er wird dort erschossen. Der Familie sagt man, es sei Suizid gewesen, aber als der Leichnam der Familie übergeben wird, hat Hillert einen Genickschuss. Lotti wird zuerst ins Arbeitslager Moringen nach Niedersachsen gebracht und dann wird sie ins Konzentrationslager Lichtenburg verlegt. Sie erlebt dort Traumatisches, sie sieht Not, Elend, Gewalt und Tod und diese Zeit im KZ, die verändert ihren Blick auf das Leben wirklich nachhaltig. In ihrem Elternhaus hat man viel Wert auf den richtigen Umgang mit Leuten aus der gehobenen Gesellschaft gelegt und Lotti erzählt später, dass sich ihre Welt im KZ quasi auf den Kopf stellt. Trost findet sie nicht bei Leidensgenossinnen aus der feinen Gesellschaft, aus einer ähnlichen Schicht, in der sie aufgewachsen ist, sondern bei einer Sexarbeiterin namens Elsa. Die hält die weinende Lotti im Arm und tröstet sie, spricht ihr gut zu, dass sie wieder aus dem KZ rauskommen wird. Sie macht ihr Mut. Und Elsa wird Recht behalten. Nach gut einem Jahr im KZ wird Lotti durch eine amerikanisch-jüdische Organisation freigekauft. Elsa aber wird ermordet. Und ihr zu Ehren schreibt Lotti später ein Gedicht, in dem sie die Verurteilung von Sexarbeiterinnen aufs Korn nimmt. Das Gedicht schreibe ich euch in die Shownotes. Lotti wird zwar freigelassen, aber sie ist in Deutschland natürlich nicht mehr sicher. Sie muss ins Ausland und zwar so schnell wie möglich. Auch ihre Familie bereitet sich bereits aufs Exil vor. Und über einen Freund der Familie bekommt sie ein Stipendium für das Musikkonservatorium in Palästina. 1938 flieht Lotti über Stationen in der Schweiz und Italien dann nach Palästina. Die Ankunft dort ist aber auch ernüchternd. Es gibt Sperrstunden und es gibt schon jetzt Spannungen zwischen Juden und Arabern. Und Lotti hat auch kaum Geld. Sie wird zwar Meisterschülerin bei der Wiener Tänzerin und Choreografin Gertrud Kraus, aber mit Ausdruckstanz lässt sich kaum Geld verdienen. Sie geht dann nach Haifa und beginnt in ihrer finanziellen Not im Kabarett zu tanzen. Anfangs tanzt sie noch ihre ernsten Ausdruckstänze, bis ihr dann eine andere Tänzerin rät, zeig doch einfach, was du hinter der Bühne machst, zeig doch mal diese Persönlichkeit. Denn hinter der Bühne ist Lotti nämlich eine kleine Komikerin. Sie hat wirklich ein komisches Talent und als sie das dann auch durch Pantomime und Parodien in ihre Tänze auf der Bühne einbaut, wird sie zum Publikumsliebling. Die Stammgäste laden Lotti und andere Tänzerinnen auf Champagner ein, flirten mit ihnen, lassen sie für sich tanzen und manchmal auch mehr als das. Sie beschreibt in ihren Memoiren, wie sie mit einem dieser Männer nach Hause geht und mit ihm also eine leidenschaftliche Nacht verbringt. Und am nächsten Morgen wacht sie auf, während ihr Liebhaber erstmal seinen Gebiss sucht und sich dann höflich von ihr verabschiedet. Lotti erzählt in ihren Memoiren zwar auch, dass sie damals wirklich anfängt, Gefallen am Nachtleben zu finden, aber trotzdem ist diese Zeit im Exil nicht leicht. Lotti findet ihren Weg aber genau in dieser Zeit, denn sie sagt später, Zitat, ich bin ich selbst geworden, dadurch, dass ich mich allein durchkämpfen musste. Und das ist etwas Großartiges, so schmerzlich es ist. Wenn du nicht kämpfen kannst und wenn du Schmerz nicht ertragen kannst, dann lebst du nicht. Man darf auch nicht vergessen, während Lotti in Palästina im Exil lebt, tobt auf dem europäischen Festland der Krieg. Und natürlich wird auch in Nordafrika gekämpft. Palästina war seit der zweiten Hälfte der 1920er Jahre außerdem ein britisches Mandatsgebiet. Und entsprechend viele britische Soldaten halten sich in dem Gebiet auf. Und so trifft Lotti auch ihren ersten Ehemann, den britischen Offizier Alec Kingaby. Die beiden heiraten und durch die Hochzeit wird Lotti Engländerin. So war die Regelung damals noch. Die Frau, wenn sie heiratete, verlor schnell ihre ursprüngliche Staatsbürgerinnenschaft und nahm dann die des Mannes an. Das junge Paar geht kurz nach London, bevor sie sich dann auf Zypern niederlassen. Zypern ist damals auch eine britische Kronkolonie. Und dort erlebt sie später auch Gewalt, Anschläge und den Terror einer griechisch-zypriotischen Widerstandsbewegung mit, die in den 50ern die Unabhängigkeit Zyperns forderte. Und was bei der Lektüre von Lottis Memoiren auffällt, es kommt ihr nicht in den Sinn, die britische Kolonialmacht und dieses ganze britische imperiale Denken kritisch zu sehen. Man merkt, sie ist sehr verwoben mit den Engländern, sie heiratet ja auch zwei britische Männer und sie nimmt oft die Perspektive der Engländer ein. Auf Zypern eröffnet Lottie Kingaby, wie sie jetzt heißt, zusammen mit ihrem Ehemann Alec das Hotel Astoria. Die beiden verleben glückliche Jahre dort, bis Alec ihr untreu wird. Und Lottie verlangt dann die Scheidung. Die beiden trennen sich trotz allem auf zivile Weise und werden später sogar Freunde. Und bei der Scheidung lehnt Lottie Unterhalt ab. Stattdessen fordert sie von Alec, ihr das Gebäude für eine Bar zu kaufen. Und in der Hafenstadt Kyrenia eröffnet sie dann die Bar Octopus, die sie in den kommenden Jahren dann allein betreibt. Sowohl das Hotel als auch die Bar liefen sehr gut, denn die beiden hatten ein gutes Geschäftsmodell. Sie werden von den britischen Militärangehörigen frequentiert und Lottie arbeitet natürlich auch hart, aber sie profitieren natürlich auch ein Stück weit davon, dass sie wissen, da ist britisches Militär auf der Insel stationiert, geht dort ein und aus und das sind natürlich Leute, die irgendwo essen und trinken und auch mal Dampf ablassen wollen. Und genau dieses Publikum begrüßt sie also in ihrer Bar, denn sie lässt sich sogar eine Lizenz ausstellen, die also offiziell britische Armeeangehörige in der Bar zulässt. Lottie arbeitet in diesen Jahren sehr hart und lernt hinter der Bar auch schnell, sich gegenüber ihrem männlichen Klientel zu behaupten. Sie wird sehr schlagfertig, was ihr später auch auf der Bühne zugute kommt. Und sie schreibt in ihren Memoiren, Zitat, für eine alleinstehende Frau war es nicht leicht, sich als Chefin eines Lokals zu behaupten. Wie oft musste ich mich in eine Furie verwandeln, wenn es darum ging, dem türkischen und griechischen Personal Respekt einzuimpfen. She's a bitch, she's a witch, stöhnten meine männlichen Angestellten. Und auch meine Gäste, wenn sie nicht spurten und ich ihnen das Fürchten beibrachte. Ja, eine Hexe musste ich schon sein, sonst wäre ich elend untergegangen. Ich frage mich ganz ehrlich, wie wir diese Situation, in denen sie von sich selbst als Furie spricht, heute interpretieren würden und rhetorische Frage, ob man bei Männern die gleichen Schlussfolgerungen ziehen würde und auch von einer Furie sprechen würde. Lottie arbeitet hart, aber sie genießt auch ihre Freiheit. Sie ist ihre eigene Chefin. Das ändert sich erst, als sie den britischen Colonel Norman Huber kennenlernt. Norman Huber ist auf der Insel, um sich unter anderem mit dieser aufstrebenden griechisch-zypriotischen Widerstandsbewegung und Unabhängigkeitsbewegung auseinanderzusetzen und die Rolle der Briten auf der Insel zu stärken. Weil er damit natürlich auch zu einer gewissen Zielscheibe wird, beginnen die beiden eine heimliche Beziehung. Diese Rufe nach Unabhängigkeit von Großbritannien und nach einer eigenen zypriotischen Identität, die werden auf der Insel immer lauter. Und hier sieht man dann an einer Textstelle aus Lottis Memoiren ganz gut, wie sehr sie in diesen britischen Denkmustern gefangen ist. Sie schreibt nämlich, Zitat, außerdem besaßen alle Zyprioten die englische Staatsangehörigkeit und konnten die damit verbundenen Vorteile im Commonwealth nutzen. Es ging ihnen blendend. Ich verstand dieses Befreiungssyndrom nicht. Zunächst nahm auch niemand solche griechisch-patriotischen Anwandlungen ernst, am wenigsten die englische Regierung, die langsam, aber sicher in eine Katastrophe hineinschlitterte. Zitat Ende. Das sah de facto so aus, dass das wirklich eine gewaltsame Zeit war. Es gab immer wieder Anschläge, es gab Schießereien. Also Zypern war in dieser Zeit wirklich nicht das sicherste Pflaster, vor allem wenn man britisch war oder mit den Briten zusammenarbeitete oder eben mit ihnen sympathisierte. Die Ereignisse waren dann auch nicht mehr aufzuhalten. Zypern wurde 1960 unabhängig von Großbritannien. Und nach 15 Jahren auf der Insel verließ Lottie dann mit Norman Huber die Insel. Sie schreibt aber, dass sie noch viele Jahre Sehnsucht nach diesem schönen Fleck im Mittelmeer hatte. Die beiden gehen nach London und heiraten auch bald. Ab jetzt heißt Lottie ganz offiziell Lottie Huber. Eigentlich Lottie Huber, aber in Deutschland wird sie später jeder Lottie Huber nennen. In London eröffnen sie und Norman dann zunächst ein Restaurant, das sie auch Octopus nennen. Das war nicht Lotties Idee, sondern die ihres zweiten Mannes. Der will nach seiner Militärkarriere nämlich was ganz anderes versuchen und sucht sich also ausgerechnet die Restaurantszene aus. Lottie macht mit, obwohl sie eigentlich, das hört man raus oder liest man raus in ihren Memoiren, wo sie eigentlich mit diesem Ganzen, mit dieser Unternehmung abgeschlossen hatte. Sie hätte nicht nochmal ein Restaurant aufmachen müssen. Aber die beiden haben diese Entscheidung gefällt, also zieht sie mit und dieses Restaurant ist auch erfolgreich. Aber es zeigt sich eben auch schnell, dass dieses Restaurant sehr viel Arbeit ist. Es ist ein relativ kleines Restaurant mit nur 20 Tischen und die beiden müssen wirklich rotieren, damit alles ausgebucht ist, damit sie sich einen guten Ruf erarbeiten mit ihrem Essen. Man muss die Qualität des Essens immer wieder sicherstellen, den Service. Und die beiden merken, dass es enorm viel Druck auf ihre Beziehung ausübt. Und deshalb ziehen sie schließlich die Notbremse und verkaufen das Restaurant. Norman Huber wird für seine Verdienste im britischen Militär dann sogar mit dem Order of the British Empire ausgezeichnet. Und so findet sich Lottie Huber dann sogar im Buckingham Palace wieder und darf aus zweiter Reihe dabei zusehen, wie Queen Elizabeth II. Ihren Ehemann auszeichnet. Norman Huber bekommt dann einen Job bei den Amerikanern. Was genau er da macht, bleibt mir ein bisschen schleierhaft. Ich habe fast die Vermutung, dass er, obwohl er Brite war, irgendwie mit dem amerikanischen Nachrichtendienst zusammengearbeitet hat. Aber das ist reine Spekulation. Seine Beschäftigung dort bleibt für mich ein bisschen ein Fragezeichen. Aber die beiden ziehen nach Überraschung Berlin für diesen Job. Und dieser Entschluss, nach Berlin zu gehen, der fällt Lottie zunächst überhaupt nicht leicht. Sie schreibt dazu: Berlin. Welches Glück und welches Leid hatte ich in dieser Stadt erlebt? Während all der Jahre im Ausland hatte ich meinen Schmerz tief im Herzen vergraben. Nie wieder wollte ich diese Stadt betreten. Der Gedanke, wieder nach Berlin zu gehen, erschreckte mich. Aber du gehst ja nicht alleine. Norman ist bei dir, sagte ich mir. Und ahnte überhaupt nicht, wie sehr ich Berlin bald wieder lieben sollte. Nach diesem Entschluss, nach Berlin zu ziehen, erfindet sich Lottie wieder einmal neu. Noch in London ist sie nämlich mit Normans Nichte zu einem Mannequin-Kurs gegangen, wo angehende Models laufen lernen. Nicht, weil Lottie selbst jetzt Model werden wollte. Sie kupferte im Prinzip diese Geschäftsidee ab. In Berlin eröffnet sie jetzt nämlich selbst eine Mannequin-Schule und lehrt den richtigen Gang und die richtige Körperhaltung. Sie ist damit zwar quasi Quereinsteigerin, aber sie hat schon auch eine gewisse Autorität auf dem Thema. Sie hat ja eine Ausbildung als Ausdruckstänzerin und sie hat eben lange im Tanz gearbeitet. Das heißt, sie weiß definitiv einiges über Körperhaltung und natürlich auch, wie man sich bewegt. Also ich glaube, Tanz und Modellaufen haben da, überlappen jetzt nicht komplett, aber haben schon gewisse Parallelen. Aber Lottie schreibt, dass ihr das bald nicht behagt, dass dort viele junge Mädchen und Frauen ankommen, die eben einen Wunsch oder den Traum einer Modelkarriere haben. Und sie versucht ihnen jetzt Haltung und Laufen beizubringen und erkennt aber schon auch, das wird wohl nichts. Also sie fühlt sich nicht wohl dabei, jungen Frauen im Prinzip einen Traum zu verkaufen. Und deshalb entwickelt sich ihr kleines Unternehmen schnell zu einem Studio für Körperbewusstsein und für Tanz. Damit ist sie auch sehr glücklich, bis 1972 Norman Huber überraschend stirbt. Lottie Huber trauert wirklich tief und sie schreibt, dass sie es in den Wochen danach gar nicht ertragen kann, mit Menschen zusammen zu sein, die Norman kannten oder wenn Menschen sie nach Norman fragen. Sie zieht einmal mehr einen radikalen Schlussstrich. Sie macht Schluss mit ihrer Schule, aber ihre 7-Zimmer-Wohnung, die will sie nicht aufgeben. An der hängt sie viel zu sehr. Das Problem ist aber, so eine 7-Zimmer-Wohnung ist natürlich nicht günstig. Und diese Miete, die macht ihr Sorgen. Also muss sie irgendwie überlegen, wie kann sie ihre Finanzen aufpäppeln. Sie bekommt keine englische Witwenrente, weil sie Norman Huber erst nach seiner Pensionierung geheiratet hat. Und um sich durchzuschlagen, muss die 60-jährige Witwe in Berlin jetzt also auf Jobsuche gehen. Als erstes beginnt sie, Zimmer in ihrer Wohnung unterzuvermieten, um etwas mehr Geld reinzubekommen. Die ersten Untermieterinnen sind zwei Schwestern, die sind beide in ihren 20ern und eine von denen, Heike, wird zu einer wirklich engen Freundin. Ein weiteres Zimmer vermietet sie erst an einen schwulen Amerikaner, dann an einen schwedischen Musiker und dann an andere wechselnde Durchreisende in der Hauptstadt. Sie arbeitet als Propagandistin, so nannte man damals Leute, die in Warenhäusern oder auf Wochenmärkten Waren von Unternehmen anpriesen, und Lotti verkaufte, wie sollte es anders sein, Schnaps. Bald übersetzt sie dann auch Romantikschnulzen aus dem Englischen ins Deutsche und schließlich bekommt sie eine Rolle als Statistin. Die wird ihr vermittelt durch eine ehemalige Schülerin ihrer Schule, und diese Statistinnenrolle, die kann sich gleich sehen lassen, denn Lotti Hubers erster großer Auftritt oder größerer Auftritt als Statistin auf der Leinwand ist im Film Schöner Gigolo, armer Gigolo. Wer ein bisschen retro-begeistert ist von euch, der wird wissen, dass das Marlene Dietrichs letzter großer Leinwandauftritt ist in diesem Film. Und die Hauptrolle in dem Film spielt David Bowie. Ja, mit diesem Erlebnis beginnt im Alter für Lotti Huber nochmal eine ganz neue, andere Karriere. Und wenn ich im Alter sage, Lotti ist zu diesem Zeitpunkt in ihren 60ern, aus heutiger Perspektive finden wir 60 auch gar nicht mehr so alt, aber wenn wir in die 70er gehen, dann gab es ein gewisses Verständnis, eine gewisse Vorstellung davon, wie sich Frauen in diesem Alter zu verhalten haben. Gibt's ja bis heute. Aber das war damals eben noch ein Zacken schärfer. Man hatte genaue Vorstellungen, dass ältere Damen sich bitte auch, gediegen verhalten und nicht zu sehr auffallen. Und Lotti Huber wird mit jedem Jahr, dass sie älter wird, eigentlich fast noch schillernder. Sie nennt sich selbst ironisch jetzt ein Nachwuchstalent und sie prägt sich eben wirklich ein mit ihrer Garderobe, weil sie nur 1,50 Meter klein ist, weil sie leicht lispelt, dieses norddeutsche Spitze ST und SP spricht und gleichzeitig auch den Berliner Dialekt mit reinmischt. Lotti Huber wird zur Marke. Und der richtige Durchbruch, der kommt dann in den 80er Jahren, nachdem sie den Regisseur Rosa von Braunheim trifft. Sie spielt neben vier älteren Frauen in seinem Film Unsere Leichen leben noch mit und dieser Film wird ein Erfolg. Lotti Huber improvisiert, sie erzählt, sie kokettiert, sie witzelt, sie ist typisch Lotti Huber und damit wird sie eben zum Bühnen- und Publikumsliebling. Sie entwickelt eine enge Verbundenheit mit Rosa von Braunheim und ich glaube, die beiden verstehen einfach auch, dass sie auf der Leinwand funktioniert. Das ist eine Freundschaft, aber das ist schon auch ein beiderseitiges gutes Verständnis davon, was eine gute Arbeitsbeziehung ausmacht und womit man Geld verdienen kann. Und sie wird im Prinzip zu einer Dauerbesetzung in seinen Filmen. Durch ihn kommt sie natürlich auch mit der schwulen Szene oder insgesamt mit der queeren Szene viel mehr in Kontakt. Ihre engsten Freunde werden bald schwule Männer und sie zeigt sich überaus offen. Sie zeigt keine Berührungsängste gegenüber Menschen, die unkonventionell auftreten, ob jetzt in Bezug auf ihr Alter oder in Bezug auf Sexual- oder Geschlechtsnormen und Vorstellungen. Und genau deshalb wird sie in der queeren Szene Berlins eine wirklich geliebte Figur. Rosa von Braunheim besetzt sie in weiteren Filmen, unter anderem in einem Film über Anita Berber, die in den 20er Jahren in Berlin ja mit ihren Nackttänzen und leider auch mit ihrer Drogensucht Schlagzeilen machte. Und dieser Film feiert Ende der 80er sogar in New York Premiere, wo Lotti Huber von der Presse wirklich lobende Kritiken bekommt. Man ist begeistert. Sie spielt noch in anderen Filmen mit, 1984 in Horror Vacui. Und 1990 dreht sie den Film Affengeil, der sich ganz um Lotti und um ihr Leben dreht. Also hier setzt Rosa von Braunheim wirklich Lotti Huber als Person komplett in Szene und stellt sie in den Mittelpunkt. Im Alter wird sie jetzt ein beliebter Talkshow-Star. Sie tritt bei 3 nach 9 auf, in der Harald-Schmidt-Show. Sie duzt jeden, sie trägt mit Vorliebe ihre Wallekleider, ihren großen Modeschmuck, Glitzer, Federboa. Sie lässt sich Drinks servieren im Fernsehen. Und so sitzt sie also bei Harald Schmidt 1995 mit 83 Jahren auf dem Gästesofa oder auf ihrem Gästesessel und erzählt, warum sie immer noch ein Bühnenprogramm macht in diesem Alter. Und sie sagt zu ihm, Zitat, weißt du, immer dieses Leute in Kästchen stecken. Bei mir sagen sie immer, was macht die Olle noch auf der Bühne? Warum geht sie nicht mit ihrem Dackel spazieren und gießt Blumen auf dem Balkon? Aber das ist einfach nicht meine Masche. Und ihr noch etwas vorzuschreiben, sagt sie, sei, Zitat, der Versuch am ungeeigneten Objekt, was ich sehr charmant finde. Sie hat, ihr könnt es euch vorstellen, ein treues Publikum. Sie schreibt Bücher, die werden Bestseller, zum Beispiel ihre Memoiren »Diese Zitrone hat noch viel Saft«. Aber wer Lotti Hubers traumatische Jugenderlebnisse kannte, der konnte sich manchmal kaum erklären, wie sie später so viel Lebensfreude ausstrahlte. Fast jeden sprach sie liebevoll mit Liebling oder Darling an, egal ob sie die Person jetzt gut kannte oder nicht. Und das wirkte natürlich zugewandt und warm. Und manche, auch Rosa von Braunheim, hatten aber auch die Vermutung, dass das vielleicht schon so eine Art demonstrative Schutzhaltung war, um sich auch vor traumatischen Erinnerungen regelrecht abzuschotten und zu schützen. Und in einem dieser Filme von Rosa von Braunheim, nämlich in dem halbdokumentarischen Film Affengeil. Da zeigt sich das auch so ein bisschen ansatzweise. Während der Dreharbeiten begann nämlich ein alter Berliner antisemitische Tiraden von sich zu geben und Lotti brach die Szene daraufhin ab und erklärte, einem judenfeindlichen Alten mit festgefahrenen Meinungen habe sie gar nichts zu sagen. Da war sie rigoros und man kann es ihr natürlich auch wirklich nicht verdenken. Für ihre zugewandte, warme, unterhaltende und lebensfrohe Weise und all die Unterhaltung, die sie den Menschen damit brachte, bekam Lotti Huber 1994 das Bundesverdienstkreuz verliehen. Für ihre Verdienste als Alleinunterhalterin, Schauspielerin und Chansonette. 4 Jahre später, am 31. Mai 1998, stirbt Lotti Huber in Berlin. 400 Gäste kommen zur Beerdigung auf dem jüdischen Friedhof, darunter Rosa von Braunheim, FreundInnen aus der queeren Szene, sogar Politiker. Und 2 Jahre später wird dann ihre Garderobe versteigert, auf ihren Wunsch hin. Die Federboas, die Samtkleider, der Schmuck, alles kommt unter den Hammer. Und der Erlös geht an eine Stiftung für Musiktherapie für Kriegs- und Folteropfer. Lotti Hubers Vermächtnis ist, glaube ich, Resilienz, auch wenn das heute so ein abgenutztes Wort ist. Aber wenn jemand Resilienz zeigt, dann war das, glaube ich, Lotti Huber. Zu ihrem Vermächtnis gehört aber auch Toleranz und Lebensfreude. Und sie sagte einmal, Zitat, wenn man einen großen Schmerz erlebt hat, kann man souverän die ganz große Freude erleben. Ich vergesse nicht, aber ich mache weiter. Das finde ich wirklich eine beeindruckende Lebenseinstellung. Damit sind wir schon am Ende der heutigen Folge. Wenn euch diese Episode gefallen hat und ihr meine Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das mit einer Spende via PayPal oder mit einem Abo auf Steady tun. Eure Gedanken zur Folge könnt ihr mir mitteilen via feedback@herstorypod.de oder ihr folgt mir auf Instagram unter @herstory_pod. Auch dort findet ihr regelmäßig Porträts von historischen Frauen und Queers. Die Links zu Steady und PayPal findet ihr in den Shownotes. Ich sage danke fürs Zuhören. Wir hören uns wieder mit der nächsten spannenden Biografie. Und bis dahin, passt auf euch auf und lasst es euch gut gehen.